Ich hoffe, ihr alle seid genauso fröhlich innerlich wie die Kids, denen man das so richtig anmerken kann, wie die begeistert losstürmen in das Untergeschoss. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, weiterzumachen. Wir sind ja in unserer Serie zum Johannesevangelium. Vielen Dank für deine wunderbaren einleitenden Worte, Lisa. Wir haben ja vor 2 Wochen, als wir damit gestartet haben, so diese ganz große Perspektive aufgemacht. Im Anfang war das Wort, wo Johannes uns ganz klar gemacht hat, hey, ich erzähle euch diese eine ganz große, entscheidende Geschichte, nicht irgendeine, Gottes große Geschichte, weil wir alle diese Geschichte brauchen. Und heute geht es ein bisschen mehr in den Fokus. Heute fragen wir zum Beispiel bei diesen Inventurfragen, ja, wie werden wir denn eigentlich Teil von dieser großen Geschichte? Was muss denn passieren, dass das für uns zählt, dass das für uns gilt? Wie kann man diesen unsichtbaren, fernen Gott, der irgendwo da draußen ist, kennenlernen, kennen, erkennen? Wie ist das möglich? Wir machen also mit diesen Einstiegsfragen, diesen Inventurfragen ein wenig weiter. Und wenn ich letztes Mal gesagt habe, das habt ihr vielleicht auch noch so im Ohr, Johannes macht ein riesiges Fass auf mit seinem Einstieg, dann kann ich euch nur sagen, es geht genauso steil weiter. Also wir sind immer noch in diesem Anfangsteil und er haut hier weiterhin uns die Themen und die großen Perspektiven wirklich um die Ohren. Und wir hatten auch schon festgestellt, dass Johannes alt geworden ist, dass er sein Evangelium eine ganze Zeit später geschrieben hat als die anderen. Und mir kommt es so vor, als hatte er eben diese Reflexionszeit. Er konnte lange darüber nachdenken, reflektieren über diese Zeit, wo er mit Jesus unterwegs war, die Zeit nach Himmelfahrt, wo das alles losging, Apostelgeschichte. Und ich habe so das Gefühl, dass Jesus im Herzen und im Geist, in der Seele von Johannes in dieser Zeit immer größer und größer wurde, dass er immer mehr ins Staunen gekommen ist über diesen Jesus. Und ich glaube, das versucht er so ein bisschen in Worte zu packen in diesem Anfangsteil vom Johannesevangelium. Es ist so eine Besonderheit von ihm, dass er ganz viele Themen aufgreift, dass er immer wieder auch um Themen kreist, ja fast schon meditiert, um immer weiter so in die Tiefe zu führen, dass wir immer länger, immer weiter darüber nachdenken. Und so kann uns dieser Anfangsteil auch vielleicht so ein bisschen vorkommen wie so ein Trailer von so einem Film. Also jeder von uns kennt, glaube ich, dieses Negativerlebnis. Du hast einen Trailer gesehen, oder? Hast gedacht, ah, das wird ein richtig guter Film, rein dann. Und dann bist du 90 Minuten in dem Film drin, hast da Kinokarte bezahlt oder irgendwie ein Netflix-Abo und denkst dir, oh ja gut, die ganzen guten Teile, die waren ja schon im Trailer. Kennst du dieses Gefühl? Manchmal hat man dieses Pech. Also ich hatte es schon ab und zu mal. Ich kann euch versprechen, bei Johannes ist es ganz anders. Er wird uns jetzt, wie in so einem Trailer, ganz viele Spotlights, ganz viele Highlights mit dem Blick auf Jesus hinwerfen. Aber wir werden längst nicht am Ende sein. Wir werden nicht denken, oh ja, nett, nächste Geschichte, nächster Film. Sondern es wird uns sehr viel Appetit machen und er wird es im Laufe des Evangeliums dann weiter entfalten und weiter uns damit in die Tiefe führen. Und so starten wir heute mal mit dieser Perspektive. Und ich hau genau gleich diesen Gedanken von Jesus, von Johannes hier mal raus, ja? Also mal als so Titel für die Predigt sozusagen. Dieser eine Satz, der heute mit uns nach Hause gehen muss, ab sofort spätestens. Jesus ist Gott. Punkt. Darum soll es heute vor allem zentral auch gehen. Und Johannes ist ja so, wenn du dieses Evangelium losliest, der lässt da keinen Zweifel dran. Das ist da nicht vielleicht wie bei anderen, wie bei Markus vielleicht, wenn man das vergleicht, der so ein bisschen ein Rätsel draus macht, der so berichtet, was Jesus tut und der Leser, der Hörer, der durfte sich dann überlegen, ja, wer ist dieser Mensch? Ist er der Messias? Ist er Gottes Sohn? Wo man so gezwungen ist, sich irgendwie seine eigene Meinung zu bilden. Johannes macht genau das Gegenteil. Von Anfang an stellt er klar, Leute, passt mal auf, bevor ich hier irgendwas erzähle, irgendwelche Begebenheiten, irgendwas aus der Biografie, macht euch das eine klar, Jesus ist Gott, Punkt. Er macht gleich diese gewaltige Perspektive auf. Und das ist nur ein Spotlight, ein Scheinwerferlicht, das er durch diesen Einstieg so auf Jesus wirft. Und genau wie man es vielleicht bei dieser berühmten Jesusstatue in Rio kennt, die ja nachts auch besonders hell erleuchtet ist, stellen wir uns heute mal vor, dass Johannes in seinem Einstiegskapitel ganz viele verschiedene Themen, Spotlights, Lichter auf Jesus wirft, weil er will ihn strahlen lassen. Er will, dass wir die ganze Größe und Fülle von Jesus kennenlernen. Und ich möchte ein paar davon rausgreifen, von diesen Spotlights. Aber zuvor lese ich uns genau diesen Trailer. Wir steigen ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Johannes Kapitel 1, ab Vers 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Ich hoffe, ihr habt auch Lust, den ganzen Film zu sehen, spätestens jetzt nach diesem Trailer. Ist euch klar geworden, was ich so gemeint habe? Mit diesen gefühlt 1000 Themen, 1000 Spotlights, 1000 Lichter auf Jesus. Und ein paar davon möchte ich heute einfach beleuchten im wahrsten Sinne des Wortes. Spotlight Nummer 1, Jesus der Ewige. Übrigens, ich weiß nicht, ob euch das klar geworden ist, wenn man diesen Prolog, diesen Anfangsteil vom Johannes auch mal liest. Ich meine, wir sind ja alle Streber, ja? Also, als ich vor 2 Wochen vorgelesen habe, im Anfang war das Wort, da habt ihr alle sofort gewusst, Jesus, ja? Sofort, natürlich, Gott sei Dank. Aber stellt euch kurz vor, jemand hat es noch nie gehört. Das Johannesevangelium ist vielleicht das Erste, was er verkündigt bekommt, was er liest in der damaligen Zeit oder auch heute. Und dann baut Johannes diesen Prolog auf und er fängt an mit dem Logos am Anfang und der Erschaffung der Welt und das Licht in der Finsternis und das Wort, das Fleisch wurde. Und jemand denkt die ganze Zeit, ja, von wem redest du? Sag doch endlich, ja. Was ist die Lösung? Von wem redest du? Und tatsächlich erst jetzt taucht dann am Ende dieser Stelle auf der Name Jesus Christus. Aber diese Spannung, diese Antizipation, diese Gespanntheit, was kommt jetzt? Wer kommt jetzt? Die können wir uns, glaube ich, auch ein bisschen zu eigen machen. Wenn wir ein paar Spotlights auf Jesus richten und auch nochmal neu vielleicht ins Staunen kommen, wer Jesus wirklich ist. Spotlight 1, Jesus der Ewige. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, war in die Welt gekommen. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Er kam in sein Eigentum. Jesus der Ewige. Anknüpfend an das, was ich vor 2 Wochen gesagt habe, erinnert uns Johannes jetzt noch einmal an diese eine große Perspektive. Durch ihn wurde diese Welt erschaffen. Diese Welt ist sein Eigentum. Das ewige Wort Gottes wurde Fleisch. Und damit möchte ich so eine Anfrage beim ersten Spotlight und uns alle so ein bisschen richten. Und die lautet so zum Beispiel, wie groß ist dein Bild von Jesus? Oder welche Eigenschaften hast du sofort im Kopf, wenn du an Jesus denkst? Welche Attribute? Ist Jesus auch der ewige Gott? Woran denkst du zuerst? Welche Eigenschaft von Jesus ist dir besonders nah? Ich erlebe das oft so in einer gewissen modern geprägten Glaubenskultur, dass sehr stark so dieser eine Fokus ist, ja, Jesus, es ist so ganz schnell so der Nahe, der Freund, der für mich da ist, so. Und das ist völlig richtig. Aber ich merke ganz oft, dass dann das so dabei bleibt, dass das so der eine Blick auf Jesus ist. Und dass man so den anderen Teil, diesen großen Blick auf Jesus, den Ewigen, den König, auf Jesus, den Gott, den Heiligen, dass man das so ein Stück weit vernachlässigt. Und dann vielleicht auch ein bisschen die Gefahr besteht, dass dann so der liebe, nette Jesus bei rauskommt, der auch irgendwie fast schon ein bisschen zu brav und dadurch auch irgendwie harmlos wird. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, ich würde uns heute Morgen gern nochmal zu Beginn diese Perspektive richtig einhämmern, dass wir sagen, Jesus ist ja der Freund. Auch das kommt im Johannesevangelium rüber. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Aber dass er erstmal der mächtige Freund ist, der starke Freund, der ewige Gott, der Heilige. Lasst uns von Jesus niemals zu klein denken, weil dann besteht auch die Gefahr, dass unser Glaube klein bleibt. Jesus ist der Große, der Mächtige, der Heilige, der Ewige. Johannes stellt das von Anfang an klar. Spotlight 2, Jesus, der eine Weg zum Vater. Da heißt es in unserem Text, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Anrecht, die Macht, das Vorrecht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also Johannes hat klar gemacht, diese Welt ist sein Eigentum. Schön und gut. Aber sofort redet Johannes hier von diesem Bruch, von einem Zerbruch, der in diesen Zeilen drinsteckt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen, die nahmen ihn nicht auf. Die Seinen, klar, das ist primär erstmal in der ersten Bedeutung ganz klar auch sein Volk, sein auserwähltes Volk, Israel. Und wir haben es letzte Woche ja sehr schmerzhaft auch mitbekommen oder nochmal diesen Fokus gewonnen, wie wichtig es ist, auch dafür zu beten, das im Herzen zu tragen, dass viele vom jüdischen Volk Jesus erkennen als ihren Messias, dass sie ihn aufnehmen. Aber hier steckt auch diese ganz große Perspektive drin. Er kam in sein Eigentum. Der Schöpfer wird Mensch und die Seinen, seine Menschen, du und ich, die Menschen zu allen Zeiten, haben ihn nicht aufgenommen. Hier kommt der Bruch in diese ganze Schöpfung, wird hier so deutlich gemacht, schon im Anfangsteil. Und hier wird auch der große Schmerz Gottes erkennbar. Stell dir vor, du kommst nach Hause in dein Eigentum. Zu den Deinen, in das Seine. Und du erfährst Ablehnung. Das ist ein Schmerz. Da ist ein Schmerz. Und somit schreibt Johannes auch hier von dem Schmerz Gottes. Er kommt in sein Eigentum und die Seinen nehmen ihn nicht an, reagieren mit Sünde. Es ist Sünde in dieser Welt. Der Mensch kehrt diesem Schöpfer Gott den Rücken zu. Wir leben von Gott entfernt. Und das finde ich spannend, diesen Schmerz hier mal zu fühlen an der Stelle, weil das sagt uns ja über Sünde auch was ganz Spannendes. Dass Sünde nicht nur diesen Zerbruch darstellt, unter dem wir zutiefst leiden, sondern Sünde, das trifft auch Gott mitten ins Herz. Gott wird beleidigt dadurch, seine Heiligkeit, seine Liebe, seine Schöpferidentität, dass wir ihn nicht die Ehre bringen, die er verdient hat. Also Johannes benennt diesen Bruch, aber dann sagt er weiter, allen aber, die ihn aufnahmen, gibt er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und was hier eben zwischen den Zeilen steht, genau bei diesem Vers, das spricht auch wieder für diesen Zerbruch. Es ist ja in dieser heutigen Zeit eigentlich auch ein Stück weit komplett anstößig, was ich jetzt sage, aber ganz offensichtlich macht Johannes hier eine Sache klar, dass nicht jeder Mensch automatisch Kind Gottes ist. Allen, die ihn aufnahmen, gibt er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ja, man kann ja in seiner modernen geprägten Gesellschaft, so ein bisschen humanistisch geprägt, vielleicht sagen, ja, sind wir nicht alle irgendwie Kinder Gottes? Aus einer guten Motivation heraus. Ich verstehe das Herz ja dahinter. Aber nein, da ist doch dieser Bruch. Ja klar, wir sind alle irgendwie, wir kommen von Gott, wir sind als Ebenbilder von Gott erschaffen, aber wir wissen auch, wir leben nicht in dieser Bestimmung. Wir leben nicht diese Fülle des Lebens. Wir leben ohne Gott in dieser Welt. Wir leben in diesem Bruch. Wir sehen Gott nicht, wir erleben Gott nicht so, wie wir es gerne hätten. Und wir leiden selbst unter dieser Unvollkommenheit und dieser Sünde. Sind wir nicht alle irgendwie Kinder Gottes? Nee. Nein. Es ist ein Vorrecht. Es ist eine Vollmacht. Es ist ein großes Privileg, dass Gott dafür sorgt, dass du und ich das sagen dürfen. Wir sind Kinder Gottes. Auch das wird von Anfang an ganz deutlich bei Johannes. Denn Gott sei Dank, und jetzt kommt eben dieses Spotlight, dieser Scheinwerfer auf das, was Jesus Christus so hell leuchten lässt. Durch ihn werden wir zu Kindern Gottes, denen, die ihn im Glauben aufnehmen, die an seinen Namen glauben, denen gibt er das Recht, die Vollmacht, die Autorität, die Kraft. All das steckt in diesem Wort drin, Kind Gottes zu sein. Allen, die an seinen Namen glauben. Ja, und das ist so ein bisschen noch hebräisches Denken, wenn es steht, an seinen Namen glauben. Damit ist gemeint, an seine ganze Persönlichkeit, an sein ganzes Wesen glauben. Alles, was diese Person ausmacht. Jesus, der Freund, der Gott, der Retter, der Erlöser, der ewige Herr. All das im Glauben anzunehmen, bedeutet, ihn anzunehmen. Und wer ihn annimmt, wer sein ganzes Leben seinem ganzen Wesen anvertraut, der, die darf Kind Gottes sein. Und das ist, glaube ich, eine Perspektive, eine Identität, die für uns alle auf dieser Seite der Ewigkeit noch viel zu groß ist. Also wenn ich nur anfange, darüber nachzudenken, da weiß ich schon gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber wir dürfen hier und heute in diesem Leben damit schon anfangen und diese unfassbare Würde für uns begreifen, dass genauso wie Jesus selbst der eine Sohn ist, dass genau du so auch mit dieser Autorität, mit diesem Vorrecht zu 100% Kind Gottes bist und in alle Ewigkeit sein wirst. Verlier doch darüber bitte nicht das Staunen und die Dankbarkeit. Genauso wie beim Spotlight 1, wo wir gesagt haben, vergiss nicht, wie groß, wie mächtig, wie ewig Jesus ist. Es bedeutet nämlich auch, Kind Gottes zu sein. Du hast die Gewissheit, du kannst sicher sein, dass all diese Verheißungen Gottes, die du in der Bibel genießt, dass sie für dich zu 100% gelten. Alle Verheißungen zum ewigen Leben, der Fülle des Lebens, der Kindschaft Gottes, dem Shalom Gottes. Du bist Erbe des Vaters im Himmel. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade, so schreibt es Johannes in einem anderen Vers in diesem Abschnitt, als ob er sich fast überwerfen will, um dafür Worte zu finden, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Gnade um Gnade, ja. Wenn in diesem hebräischen Denken Sachen doppelt stehen, dann ist es eine Steigerung, ein Komparativ. Dann heißt es Gnade und noch mehr Gnade. Mehr und mehr Gnade aus seiner Fülle, also auch aus der göttlichen Fülle haben wir erhalten, Gnade um Gnade. Und es bedeutet bei ihm auch, davon redet er auch, wir werden seine Herrlichkeit sehen, so wie Johannes selbst berichten darf, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Das ist übrigens ein erster Hinweis darauf, ich habe euch das ja auch letztes Mal versprochen, dass wir da immer mal wieder Spotlights drauf richten werden, wenn so die Identität des Autors in Frage steht, wo wir so Hinweise sammeln, wer hat denn Johannes geschrieben? Ich habe gesagt, wir dürfen sicher wissen, es war Johannes der Jünger, aber er sagt es nicht so deutlich im Evangelium. Ja? Und das ist die erste Spur auch da. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir lesen hier von einem Augenzeugenbericht. Dieser Bericht ist von jemand geschrieben, der Jesus Christus selbst erlebt hat. Er schreibt von der Herrlichkeit, die er gesehen hat. Vielleicht knüpft er ganz eindeutig, ganz konkret an, als auf den Berg der Verklärung. Die Geschichte ist vielleicht bekannt, wo er mit Petrus und Jakobus auf dem Berg war und das Angesicht Jesu gestrahlt hat, ja, geleuchtet hat, sich verändert hat. Aber wir sehen auch in den nächsten Wochen durchs Johannesevangelium, dass sich die Herrlichkeit Gottes auch manchmal ganz banal offenbart. Banal, fast schon zu sehr im Alltag, als wir uns das vielleicht vorstellen mögen. Herrlichkeit bedeutet in dem Zusammenhang auch erst einmal, Herrlichkeit ist alles, was Gott ist. Herrlichkeit, es ist die Eigenschaft Gottes, die Größe Gottes, alle Eigenschaften Gottes vereint, das ist Herrlichkeit. Herrlichkeit ist, wie der Herr ist. Und das sehen wir im weiteren Verlauf des Johannesevangeliums auch, wie Jesus das deutlich macht. Aber Herrlichkeit, das Wort Doxa im Griechischen, da steht eben auch das drin. Glanz, Leuchten, aber eben auch Ruhm, Ehre. All diese Eigenschaften, die wir für Gott reservieren, die nimmt Johannes hier und benutzt sie für Jesus. Wir werden seine Herrlichkeit sehen. Jesus, der eine Weg zum Vater, auch weil er uns zeigt, wie Gott ist. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Eingeborener Sohn, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich schon über 14 Jahre Christ, aber irgendwie stört mich dieses Wort im Deutschen immer noch sehr. Ich stolper da gedanklich jedes Mal drüber. Und meine gedanklichen Pferde galoppieren da immer irgendwo in den Dschungel oder in den Urwald. Was soll Eingeborener hier? Ich tut mir leid, aber im Deutschen haben wir irgendwie nicht so das perfekte Wort dafür gefunden. Das bedeutet ja, das macht nochmal so deutlich, dieses Wort. Es ist wirklich der eine Besondere, der eine und einzige Sohn. Nochmal anders als die anderen Kinder Gottes, ja. Der Besondere, der mit der Sonderstellung, all das will dieses Wort so ausdrücken. Im Englischen gibt es eine Übersetzung, die schreibt bei Eingeboren, the one and only Son, der eine und einzige. Also hier auch nochmal dieser Fokus darauf. Niemand hat Gott je gesehen. Das gehört auch zum Zerbruch dieser Welt, zur Sünde, dass wir Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Und dazu sind wir eigentlich erschaffen. Wir sind Ebenbilder als Gegenüber für Gott geschaffen. Das ist unsere Bestimmung, als Abbilder, als Repräsentanten vor ihm zu wandeln in diesem Leben, seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln, auszustrahlen in diese Welt. Und wir leiden darunter, bewusst oder unbewusst, dass wir nicht in dieser Gegenwart leben dürfen. Dabei ist es der Ausdruck durchs ganze Alte Testament hindurch von dieser Sehnsucht des menschlichen Herzens. Mose zum Beispiel, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Das tiefste Gebet, glaube ich, der menschlichen Seele, so in einem Satz, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wir leiden darunter, dass wir Gott nicht sehen dürfen. Und diese Lücke, diese Sehnsucht, diese Sünde, die dem Ausdruck verleiht, die versuchen wir irgendwie zu überdecken, das versuchen wir mit allem Möglichen zu füllen, das Glück, den Shalom, für den wir bestimmt sind, in allen möglichen Aspekten des Lebens zu finden und werden es doch nicht und nirgendwo anders finden als nur bei Gott selbst. Und was leben wir in einer wahnsinnig gesegneten Zeit, dass wir von Jesus wissen dürfen, dass wir in Jesus schon die Herrlichkeit Gottes sehen dürfen, dass wir in Jesus sehen dürfen, wie Gott denkt und fühlt und handelt, wie Gott ist. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, sagt Jesus ganz eindeutig. Ich und der Vater, wir sind eins. Bleibt ja noch die Frage, Jesus, der eine Weg zum Vater, wie geht das? Wie hat Gott das möglich gemacht? Wie macht er dich zum Kind Gottes? Spotlight, Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Vielleicht der Höhepunkt vom ganzen Einstieg, vom ganzen Prolog von Johannes. Das Wort, das ewige Wort, wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut und wohnte unter uns. Das ist der Höhepunkt von Johannes Einleitung. Und dann sind wir wieder genau hier. Jesus ist Gott. Punkt. Und die Frage, die sich vielleicht stellt, könnte so lauten wie, ja, Johannes, hättest du es nicht auch so einfach sagen können? Schau mal, wie schlau das der Chris hier gemacht hat auf seiner PowerPoint. Jesus ist Gott, Punkt. Wäre doch einfacher gewesen, oder? Und manchmal wird es ja so vorgehalten, warum sagt es die Bibel nicht prägnanter, präziser, ja, von Kritikern oder Andersdenkenden, die sagen, ja, das, wie kommt ihr immer auf diesen Punkt? Warum ist euch das so wichtig? Jesus gleich Gott. Steht doch nirgendwo in dieser Form. Aber ich glaube, uns ist es hoffentlich allein schon bei diesem Teil des ersten Kapitels von einem Evangelium nur klar geworden, dass die Bibel da ganz klar ist und keinen Zweifel daran lässt. Und übrigens, die Leute damals, die wussten ganz genau, was Jesus da behauptet hat. Die hatten überhaupt keinen Zweifel, was der Anspruch von Jesus war. Und denen war ganz klar, was die Leute damals, die ersten Christen, was sie glaubten. Es war ihnen völlig klar, dass sie Jesus als Gott angebetet hatten und dass Jesus diesen Anspruch hatte, wahrer Mensch und wahrer Gott zu sein. Wir sind also hier natürlich bei dem Spotlight, der so für viele Menschen so schwer zu greifen und auch zu verstehen ist. Wie kann ich das gedanklich fassen? Ja, wie kann ich das vielleicht erklären, dass einer Mensch und Gott gleichzeitig ist? Die ganze Sache mit Dreieinigkeit, dieses, was viel zu groß ist für unsere Ratio eigentlich. Und ich glaube, zum Teil liegt es für diese Schwierigkeit für viele Menschen daran, dieses göttliche Wesen von Jesus zu erfassen, an die Dreieinigkeit zu glauben, weil wir, glaube ich, so ein bisschen immer alles ganz genau verstehen wollen. Weil wir auch ein Stück weit sehr stolz sind auf unseren eigenen Verstand. Gerade in unserem Kontext, oder? Wir feiern das schon ziemlich oft, dass wir schon so schlau sind hier, oder? Wir aufgeklärten modernen Menschen. Und wir wollen alles ganz rational packen, selber verstehen, ganz genau technisch erklären können. Und deswegen ist uns das vielleicht auch ein bisschen suspekt. Und alles, was wir dann nämlich erklären können, was wir nicht erklären können, das kann ja dann so nicht stimmen. Dabei ist dieser Punkt, Jesus ist Gott, das alles Entscheidende. Der amerikanische Theologe R.C. Sproul hat es so auf den Punkt gebracht, der Glaube an die Gottheit Christi ist unabdingbar, um Christ zu sein. Das heißt, es kann kein Christsein geben, ohne an die Göttlichkeit von Jesus Christus zu glauben. Und das Schöne ist, du musst es nicht irgendwie hochtheologisch, technisch erklären können, als einziger Mensch der Welt, damit es stimmt. Das Gute ist, es stimmt trotzdem. Und es wirkt trotzdem. Das ist eine Wahrheit, die wir durch Glauben annehmen. Unser Glaube, nicht so sehr unser Verstand, ist der Weg zu Jesus Christus. Und deswegen hilft es mir als denkenden Menschen, der manchmal auch viel zu stolz ist auf sein Denken, hilft es mir immer wieder auch zu sehen, dass es ja auch in anderen Bereichen außerhalb von Religiosität, von Glauben, Grenzen unseres Denkens gibt, sogar und gerade auch bei so naturwissenschaftlichen Sachen. Ja? Frag mal 10 Naturwissenschaftler, was Gravitation ist. Mach das Experiment mal. Haben wir übrigens so richtige Physiker in der Gemeinde? Weiß ich noch gar nicht so richtig. Traut sich zumindest keiner so richtig zu sagen, weiß ich nicht. Also passt gut auf. Die könnt ihr dann auf jeden Fall um Hilfe fragen. Frag sie mal, was Gravitation ist, okay? Oder frag mal, was Licht ist. Da werden die Fetzen fliegen, wenn sie so richtig leidenschaftliche Physiker sind. Gibt's das? Leidenschaftliche Physiker? Nee, Entschuldigung, das ist jetzt ein anderes Thema. Was ist Licht, ja? Ist Licht jetzt Welle oder Teilchen? Da haben wir auch keine Ahnung. Ja, man kann da komplizierte Berechnungen anstellen oder Skizzen aufmalen, irgendwie das klar zu machen. Und die Physiker werden sagen, ja, beides. Ja? Es ist irgendwie ein Geheimnis, es ist ein Mysterium. Wir können es mit unserem Verstand nicht packen. Und was macht man dann? Man nimmt sich so einen Ausweg und sagt, naja, das ist jetzt der Welle-Teilchen-Dualismus. Man denkt sich ein schlaues Wort aus und dann packt man es in eine Schublade und dann kann man weitermachen. Aber es gibt Dinge, die sprengen unser Denken, aber die sind trotzdem wahr. Auch wenn du diese Bilder nicht verstehst, sofort jedenfalls, vermute ich mal, dass du trotzdem daran glaubst, dass es Licht gibt. Und ich glaube, dass du gerade in dieser kalten, dunklen Jahreszeit jeden Lichtstrahl absolut genießt. Licht ist eben einfach was Besonderes. Das sagen die Physiker, aber das sagt auch schon Johannes hier. Unser Glaube, nicht so sehr unser Verstand, ist der Weg zu Jesus. Glaube bedeutet dann nicht, ohne Verstand zu leben. Aber Denken allein ist was ganz Steriles, ist was Unpersönliches, ist was Distanziertes. Glaube dagegen ist persönlich. Glaube, das betrifft deine ganze Seele, dein ganzes Inneres. Das kommt aus dem Inneren, das geht ins Innere. Das betrifft dein Wesen, deine Seele, alles, was du bist. Und darum, glaube ich, ist Glaube auf eine Weise echt, wie es Denken niemals sein kann. Glaube ist viel echter und realer, als es Denken je sein kann. Glaube befähigt uns, Gottes Wahrheiten zu sehen. Glaube. Glaube an den Herrn Jesus. Glaube. Ich habe euch vorhin auch die Christusstatue ja in Rio gezeigt, mit diesem Scheinwerferbild. Und da ist es genauso. Die kann ich ja bewundern als Tourist, ohne sie exakt beschreiben zu können. Und manchmal passiert ja auch das, wenn ich irgendwas zu sehr durchdenke und will, ich kann das nur wahrnehmen, wenn ich es wirklich verstanden habe, dass vielleicht sowas passiert. Dann dekonstruiert man irgendwas, dann zerpflückt man alles ins Detail und sieht die Schönheit des großen Ganzen nicht mehr. Johannes malt uns das Bild vom großen Ganzen vor Augen. Übrigens, damit ihr auch ein bisschen Futter habt für das nächste Pub-Quiz oder eure nächsten Quizabende. Das hier ist gar nicht die Christusstatue in Rio. Von der habe ich jetzt kein gutes Bild im Bau gefunden. Die haben ein paar Kilometer weiter in einem kleinen Kaff in Brasilien einfach mal eine zweite gebaut, die noch mal ein bisschen höher ist. Und jetzt sagen die immer, haha, wir haben die höchste. Aber so sieht das Ding ja ungefähr drinnen aus. Und der Punkt ist doch der, ohne zu verstehen, wie viele Steine denn für den Bau nötig waren, wie lange es gedauert hat, wie viele Menschen da involviert waren, wie hoch das Ding ist. Ohne diese Dinge zu verstehen, kannst du trotzdem dahin fahren. Und du kannst vor allem bei Nacht, ja, wenn alles drumherum finster ist, durch dieses Strahlen wirklich so Hoffnung gewinnen und kannst dich freuen darüber, dass da dieser Christus über dieser Stadt und über dieser Welt thront und segnet. Und es kann deinen Glauben erheben und dir eine große Perspektive schenken. Oder du kannst da reinsteigen und eine ganz neue Perspektive auf die Welt gewinnen, wie dieser YouTuber hier, der das irgendwie hingekriegt hat, in Rio da reinzuklettern und sein YouTube-Account natürlich daraufhin durch die Decke gegangen ist. Du kannst auf diesem Fundament Jesus, deinem Gott, stehen und es gibt dir eine große, weite, ewige Perspektive auf diese Welt und auf dein Leben. Wir müssen dafür nicht alles perfekt technisch verstanden haben. So einen weiten Blick bekommst du, wenn du diesen großen Blick auf Jesus wirfst und wenn du von dem Fundament Jesus auf dieses Leben blickst. Und um das ein bisschen zu zeigen, möchte ich noch zwei letzte Spotlights genau auf solche Fragen richten, wo wir uns klar machen, sowas wie die Dreieinigkeit, das können wir niemals perfekt erklären. Das kann ich dir nicht technisch erklären. Aber mir hilft dieser Scheinwerfer und ich hoffe, dir hilft er auch. Mir hilft bei Dreieinigkeit an die Liebe Gottes zu denken. Denn der Johannes, der schreibt ja später, Gott ist Liebe und beschreibt damit am prägnantesten und klarsten und simpelsten das tiefe Wesen Gottes. Aber Das kann nur wahr sein, wenn Gott dreieinig ist. Das kann nur stimmen, wenn Vater, Sohn und Heiliger Geist von Ewigkeit her in Beziehung stehen. Denn Liebe braucht ein Gegenüber. Und wenn Gott nur Menschen geschaffen hätte, damit er jemanden zum Lieben hat, dann würde das bedeuten, Gott ist unvollständig. Gott ist ein Mangelwesen, er hatte einen Mangel, ja, er war unvollkommen. Aber dazu müssen wir ein klares Nein sagen. Das passt nicht zu unserem biblischen Bild von Gott, wie er sich uns zeigt. Gott ist von Ewigkeit her vollkommener Gott, vollkommene Liebe, vollkommene dreieine Gemeinschaft. Und dann, aus dieser ewigen Liebe heraus, bist du erschaffen. Spotlight, Dreieinigkeit, zweites Spotlight darauf, unsere Erlösung. Es ist unabdingbar, an die Gottheit Christi zu glauben, auch in diesem Punkt. Gott hat einen Bund mit uns Menschen geschlossen, der Mensch hat den Bund verlassen, ignoriert, zerstört, gebrochen. Und jetzt das, Gott nimmt den Platz des Menschen in Jesus ein und erfüllt als vollkommener Mensch die Bestimmung des Menschen. Das wahre Ebenbild Gottes zu sein, wahrer Repräsentant Gottes zu sein. Und Jesus kehrt durch sein perfektes Leben als Mensch diesen Fluch für uns um. Da wo Adam im Garten gesündigt hat, in der Versuchung, da ist Jesus im Garten Gethsemane treu in der Versuchung. Da wo das Volk Gottes scheitert in der Wüste, da hält Jesus in der Wüste gegenüber dem Teufel stand. Gott ist uns in allem gleich geworden, um uns in allem helfen zu können. Er ist in allem versucht worden. Hebräerbrief. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir brauchen also in allem Gottes Hilfe für die Errettung, für die Erlösung. Jetzt haben wir nur ein Problem durch die Sünde. Wir müssen auch sterben. Und das Problem dabei, wenn wir in allem Gottes Hilfe brauchen, wie kann der unsterbliche Gott uns dabei helfen? Sterben ist seinem Wesen völlig fremd. Er ist das Leben. Er ist das Leben selbst. Und seine Lösung? Gnade um Gnade. Er nimmt das menschliche Wesen an, um an unserer Stelle sterben zu können. So wie es Paulus später einmal dann schreibt im 2. Korinther, das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Gott war in Christus. Und das ist es, was Johannes hier mit 16 und 17 beschreibt. Gnade um Gnade aus seiner Fülle, aus der Fülle Gottes. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und da ist jetzt der zweite Teil, Vers 17, so die Erklärung für Vers 16, was es denn heißt, Gnade um Gnade, Gnade und dann noch mehr Gnade zu erhalten. Es bedeutet nämlich nicht, dass Gesetz von Mose irgendwie schlecht war und dann kommt die gute Gnade, als ob Gesetz und Gnade irgendwie ein Widerspruch wäre. Nein, es bedeutet, zuerst kam Mose mit dem Gesetz, dann Jesus mit seinem Leben. Gesetz und Gnade sind dabei keine Gegensätze. Es ist Gnade, dass Gott sich den Menschen zuwendet, dass er sich zeigt, dass er Gesetze gibt, dass er Orientierung schafft für den Menschen. Aber das konnte allein noch nicht retten. Das zeigt uns dann höchstens, wie oft wir selbst scheitern. Das Gesetz war ein Spotlight auf noch mehr Gnade. Jesus Christus selbst. Fällt euch der Unterschied in diesen Worten auf? Gesetz durch Mose gegeben, Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus geworden. Merkt ihr den Unterschied? Da ist eine andere Qualität drin. Durch Jesus Christus, der hat nicht nur geredet, durch ihn ist etwas geworden. Er hat gelebt, ist gestorben, ist auferstanden, er hat erfüllt, verwandelt, neu gemacht. Das ist eine neue Qualität der Gnade, eine neue Schöpfung. Und spätestens jetzt ist uns klar, warum Sproul das so deutlich sagt. Der Glaube an die Gottheit Christi ist unabdingbar, um Christ zu sein. Ein Christ weiß um die Gnade Gottes und die Erlösung durch Jesus Christus. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Ein Christ ist durch Jesus verwandelt zu einem neuen, ewigen Leben. Gnade um Gnade. Und Jesus erlöst dich nicht nur durch seinen Tod am Kreuz, sondern auch, weil er zuvor ein vollkommen perfektes Leben in der Liebe und in der Beziehung zum Vater gelebt hat und dieses am Kreuz für dich eintauscht. Und der Christ weiß, dass er, wenn er Jesus anschaut, dem lebendigen Gott ins Angesicht schaut. Jesus ist Gott. Punkt. Auf diesem festen Fundament steht dein rettender Glaube. Mein Aufruf an dich heute Morgen: Glaube. Glaube. Glaube an Jesus als deinen Herrn und Erlöser und Retter. Glaube an deinen Gott, Jesus Christus. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Amen. Amen.